Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
Radis Erben ist zurück und zwar einen Tag vor dem Heimspiel des TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim am Samstag im Grünwalder Stadion. Der 15. Spieltag in Liga 3, der ist aber schon heute Abend im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching eröffnet worden. Und zwar hat sich die Spielvereinigung 2:0 gegen den ersten FC Kaiserslautern durchgesetzt. Das ist quasi der übernächste Gegner beim TSV 1860 in der anstehenden englischen Woche. Ja, ein durchaus verdienter Sieg. Die Torschützen Hasenhüttl und Greger allesamt in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte, die war, vorsichtig ausgedrückt, etwas ausbaufähig. Tja, und einen ganz prominenten Platz hat ein sehr prominenter Mensch bekommen in der Halbzeitpause. Er war quasi die Halbzeitshow. Olli, und mit dem bin ich verbunden. Servus.
Servus, Tobi. Ja, so weit will ich natürlich nicht gehen, aber ich fand das Ganze gut eingespielt, was da Magenta Sport heute geliefert hat. Das ist so ein Anschmecker für das Traditionsduell Kaiserslautern gegen 60 München. Aber das haben wir erst nächste Woche. Wir wollen uns natürlich konzentrieren auf das bevorstehende Spiel gegen Waldhof Mannheim.
Genau, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der Olli, der wurde von Kollegen Alex Glich interviewt, genauso wie der Chef von der Betze Brennt, auch ein Blog sozusagen zum ersten FC Kaiserslautern. Und da haben sie eben beide zugeschaltet, wobei der Olli schon ja die größere Sendezeit bekommen hat, indem er eben gesprochen hat über ein Duell im Jahr 2000, als 60 quasi die Qualifikation zur Champions League Quali klar gemacht hat mit Basler damals am Start, der einen Elfmeter verschossen hat. Davon hast du erzählt. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Bin mal gespannt, was die Kollegen dann draus machen vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Aber der Olli, der wird jetzt an diesem Wochenende rauf und runter laufen bei Magenta Sport. Das also schon mal als Vorwarnung.
So. Schlimm, gell, Tobi? Ist richtig schlimm, du.
Jetzt wollen wir uns unterhalten, was denn ja morgen möglich ist für den TSV 1860. Wir haben es unter der Woche schon mal anklingen lassen, dass nicht nur beim TSV 1860 wichtige Spieler fehlen, sondern auch beim kommenden Gegner bei Waldhof Mannheim. Also da fallen durchaus einige aus. Insofern vielleicht gibt es ja die Chance. Ich bin dennoch brutal skeptisch. Also wenn man heute mal zugehört hat auf der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße, der Olli hat es vor allem gemacht, der da auch Fragen gestellt hat, da musste eigentlich Angst und Bange werden. Also, Chayo fällt zusätzlich aus, Agbobo fällt aus, Linsbichler sowieso, der noch nicht bereit ist. Und dann sind noch Dressel und Wein fürs defensive Mittelfeld, fürs zentrale Mittelfeld gesperrt. Ja, und wer spielt dann? Und wer sitzt dann auf der Bank? Not macht erfinderisch.
Ja gut, 60 spielt natürlich mit dem letzten Aufgebot. Für mich ist klar, dass Dennis Erdmann in die Mannschaft zurückkehren wird und nicht nur in die Mannschaft zurückkehren wird, er wird nämlich auch die Position des Innenverteidigers einnehmen und dafür wird auch Quirin Moll eins nach weiter vorne schieben, eben ins zentrale Mittelfeld, um dann auch eine gewisse Kreativität im Mittelfeld zu haben.
Hat das Kölner schon bestätigt oder ist das deine Einschätzung?
Das ist meine Einschätzung. Ich habe auch ein bisschen beim Training zugesehen. Also er hat ja eigentlich gar keine anderen Möglichkeiten, als diese Variante zu wählen. Eben mit Dennis Erdmann hat er einen kopfballstarken Spieler im Abwehrbereich und mit Quirin Moll einen Abfangjäger auf der 6 und auch einen, der ein bisschen einen Pass eben in die Tiefe spielen kann.
So, und dann haben wir eine Bank nach dem Motto Jugend forscht. Also wer wird da morgen womöglich auf der Bank sitzen? Ich glaube, Olli, wir haben uns vorher schon unterhalten, die erfahrensten, und das sagt dann relativ viel aus, das sind zum einen Belker hier und dann auch noch Klassen. Und der Rest, der hat noch nicht mal in dritte Liga gespielt. Wem werden wir da alles sehen? Einen Mannhardt wahrscheinlich, einen Gräßler.
Ja, und vielleicht auch einen Lorenz Knöferl, der bis jetzt noch gar nicht dabei war. Der trainiert aber schon seit einigen Wochen bei den Profis mit. Also ich bin gespannt, wie sich dann Michael Köln am Ende entscheiden wird. Aber es ist natürlich ganz klar, diese Bank, so eine junge Bank, hatte 60 noch nie im Profifußball.
Du sagst immer, der Sprung ist wahnsinnig groß von A-Jugend Bayernliga in die dritte Liga. Knöferl, ein 17-jähriger Stürmer, der natürlich überhaupt keine Spielerfahrung hat, weil die Ligen auch noch pausieren. Was ist dem zuzutrauen? Ist das zum Beispiel einer, wo man sagen kann, hey, der ist 17, den hauen wir jetzt einfach mal rein in der 60. Minute, den lassen wir mal vorne rein in den Sturm, oder ist das zu gefährlich?
Ja, eigentlich geht das nicht, weil Lorenz Knöferl war ja am Anfang der Vorbereitung nicht dabei. Da gab es ja einen Corona-Fall. Aber es ist natürlich schon gewagt, so einen jungen Mann ins kalte Wasser zu werfen. Ist ja noch nicht gesichert, dass er überhaupt im Kader dabei sein wird. Klar ist, dass Niki Lang nicht dabei sein wird. Für ihn kommt ein Einsatz noch zu früh. Ja, das ist auch so ein junges Talent, der in der Vorbereitungszeit wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ich gehe davon aus, dass Michael Köllner hofft, dass er möglicherweise morgen nicht wechseln muss. Also ich glaube, er wird eben auf diese Karte setzen, dass er mit diesen 11 Spielern, die er von Beginn an bringt, dann auch durchkommen kann.
Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich morgen dem Olli die Benotung wieder grundsätzlich überlassen muss, weil ich in der Bundesliga wieder eingesetzt sein werde. Bei der Partie Freiburg gegen Bielefeld wird es auch
unter Umständen. Schlagerduell. Da beneide ich dich jetzt aber nicht, Tobi.
Aber es wird, vielleicht gibt es ein Aufeinandertreffen sogar von Ex-Löwen, Olli.
Ja, jetzt Freiburg, das muss ich mir überlegen, da haben wir den Tempelmann gegen
Noel
Niemann, meinst du? Oder?
Ja, genau, also, könnte sein. Also wenn er zum ersten Mal in diesem Jahr für die Bank berufen wird, dann könnte er vielleicht,
wir wissen es nicht. Glaube ich jetzt nicht, ja, aber...
Schauen wir mal. Also es könnte
passieren.
Und Ortega ist ja auch ein Ex-Löwe, ne? Der wird dann definitiv auch spielen. So, und dann werde ich eben irgendwie versuchen, da vielleicht mal ab und zu mit einem Auge hinzuschauen, was der Löwe macht. Da werde ich mit Sicherheit das Ganze versuchen, irgendwie dann auch vorher schon zu verfolgen. So, jetzt wollen wir uns noch über die Pressekonferenz unterhalten, Olli, wo du dann schon auch die Frage gestellt hast, was passiert im Winter? Wir haben uns die Frage natürlich schon des Öfteren gestellt. Es müssen Spieler her, es reicht eigentlich nicht nur ein Ersatz für Pusic, der quasi geflüchtet ist aus München. Es müssen eigentlich noch weitere Spieler her. Es sind 15 Spieler weniger da, als das in der letzten Saison der Fall war. 15 Spieler quasi, die sich verabschiedet haben im letzten Jahr, und so viele sind eben nicht dazugekommen. So rum ist es komplett richtig. Und der Etat ist gleich im Vergleich zur letzten Saison.
Also Günter Gorenzel hat heute bestätigt, dass nur ein Spieler im Winter kommen wird. Also der freigewordene Platz von Martin Pusic soll besetzt werden. Ansonsten sind keine weiteren Ressourcen da. Ja, also das macht mich schon ein bisschen stutzig, muss ich sagen. Günter Gorenzel hat gesagt, der Etat ist dasselbe wie im letzten Jahr. Dann frage ich mich natürlich, im letzten Jahr oder im Sommer sind 17 Spieler weggegangen von den 60 München und es ist dieser Kader nur mit 5 Neuzugängen aufgefüllt worden. Jetzt frage ich mich natürlich, wo ist das restliche Geld, wenn Günter Gorenzel sagt, der Etat ist gleich.
Ja, da muss man sich wirklich die Frage stellen, wo dieses Geld hin versandet ist.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Günter Gorenzel in der Corona-Zeit da große Verträge ausgegeben hat. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Weil das wäre die einzig sinnvolle Erklärung, dass quasi dieses vorhandene Geld von diesen 15 Abgängen quasi in diese Zugänge, in diese, wie hast du gesagt?
Ja, in 5 Neuzugänge minus Pusic, sind wir noch bei 4. Also ich kann das irgendwie nicht glauben.
Ja, also dass das quasi in 5 Neuzugänge gesteckt wurde, dieses Geld von 15 Abgängen, das ist schon ein Ding.
Ja. Man muss ja überlegen, Tobi, in der dritten Liga werden Gehälter bezahlt zwischen 3.000 Euro und, da sind wir auch bei 30.000 Euro, aber diese Tarife 30.000, das ist natürlich eine Ausnahme, zum Beispiel beim KFC Uerdingen, ja, wie zum Beispiel Adriano Grimaldi soll diese Summe verdienen, ja, oder auch Großkreuz, Kevin Großkreuz, der Weltmeister von 2014, der soll angeblich 54.000 verdient haben, also das sind alles keine bestätigten Zahlen, aber diese Zahlen werden kolportiert, ja, und diese Summen wird es auch in Zukunft nicht mehr geben, vor allem in dieser Corona-Zeit.
Das wären übrigens auch Top-Gehälter in der zweiten Liga, um das nur mal...
So schaut's aus, ja.
Genau. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese Verhandlungen mit dem Kapitän, mit Sascha Mölders, sich ewig gezogen haben. Ne? Also wo dann Sascha Mölders gesagt hat, er hat sich dann eben für die Liebe entschieden. Und das ist der TSV 1860.
So schaut's aus. Und wir reden ja bei Sascha Mölders um einen der verdientesten Spieler in den letzten 3-4 Jahren bei 60 München. Also wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, würde 60 wahrscheinlich immer noch in der Regionalliga Bayern rumhupfen.
Also es ist, wie ich es in der Woche schon gesagt habe, ein absolutes Mysterium, wohin dieses Geld versandet. Da werden wir auf alle Fälle dranbleiben, ist logisch. Es ist uns nach wie vor nicht zu erklären. Es wird ein Spieler geholt, das hat Günter Gorenzel gesagt, wenn sich der Richtige auftut, weil es im Winter natürlich auch nicht immer so leicht ist. Also das wurde so gesagt.
Da, hat uns sehr Tobi, aber damit ist es aus meiner Sicht nicht getan. Ja? Nee. Dieser Kader hat keine Breite. Das haben wir vor 3-4 Monaten schon gesagt. Und das gilt auch heute noch. Dieser Kader ist auf den ersten 12, 13, 14 Plätzen gut, ja, hat absolut überdurchschnittliches Niveau, aber dann das Gefälle ist viel zu tief bzw. viel zu groß, damit man über eine Saison oder auf der Strecke quasi bestehen kann. Und deswegen mache ich mir Sorgen um 1860 München, weil jetzt sieht man ja, kaum gibt es zwei Ausfälle, zwei Gesperrte, zwei Verletzte, hast du keinen Kader mehr. Ja, toll. So kann man keine Mannschaft, keine Drittligamannschaft planen.
Aber Olli, es gibt doch genügend Ex-Löwen in der ersten Liga. Kann man dann nicht einen Horst Held in Köln, einen Rudi Völler in Leverkusen und einen Marcel Schäfer in Wolfsburg anrufen, zu den Leuten sagen, hey, ihr habt 60 München eine Menge zu verdanken, es gibt so viele junge, talentierte Spieler in eurem Nachwuchs, vielleicht auch in der zweiten Mannschaft, vielleicht die in der Profimannschaft nicht ganz rankommen, 17, 18, 19-Jährige, die da vielleicht für wenig bis nichts in der Rückrunde Spielpraxis sammeln könnten beim TSV 1860. Es wäre doch gar nicht so schwer eigentlich.
Ja, schwer ist es natürlich nicht, aber man muss diese Leute natürlich auch anrufen. Und was ich aus dem Umfeld so von Rudi Völler weiß, also dieser Anruf, der wurde in den letzten Jahren nie gemacht. Ja? Also wir reden jetzt von den letzten 10 Jahren. Ja? Bayer Leverkusen hat immer wieder profitiert vom TSV 1860. Ich erinnere nur an die Bender-Zwillinge, an Kevin Volland, an Julian Baumgartlinger und auch früher in den 80er Jahren zum Beispiel. Ja, Rudi Völler ging damals 82 von 60 weg zu Werder Bremen und später ist er dann bei Bayer Leverkusen gelandet. Oder auch Herbert Waas zum Beispiel. Ja.
Die Liste lässt sich ja fortsetzen. Es gibt auch einen Stefan Reuter in Augsburg, wo sie auch Nachwuchs haben, wo sie auch Spieler im Hintergrund haben, die vielleicht nicht die große Spielpraxis sammeln und denen ein halbes Jahr dritte Liga guttun würde. Es würde so viele Kontaktmöglichkeiten geben, mit denen übrigens auch Günter Gorenzel schon persönlich zu tun hatte beim TSV 1860.
So ist es, Tobi, so ist es. Und vor allem, man darf eines nicht vergessen, der Standort München, ja, der hat wirklich eine riesen Strahlkraft. Ja. Die Leute wollen aus Deutschland in München wohnen, weil hier ist die Lebensqualität ganz besonders. Ja. Die Nähe zu den Bergen, zum Meer, also es ist alles da hier in München. Natürlich jetzt nicht in der Corona-Zeit, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber prinzipiell diese Stadt hat eine riesen Strahlkraft, ist eine Top-Plattform, ja, um sich auch zu präsentieren bei 1860 München, weil wenn man überlegt, 60 ist eigentlich jede Woche im Fernsehen vertreten. Ich rede jetzt nicht nur von Magenta, sondern auch von den Öffentlich-Rechtlichen, also hier rede ich vom Bayerischen Fernsehen zum Beispiel. Also man kann sich hier präsentieren.
Meinst du, es ist ein Problem, dass die Nummern von Reuter, Schäfer, Völler und wie sie alle heißen, nicht im Telefonbuch stehen? Oder was ist das Problem an der Geschichte?
Na, natürlich stehen sie nicht, Tobi. Diese Zeiten sind natürlich vorbei, dass die Telefonnummern von solchen Leuten im Telefonbuch stehen. Das ist ganz klar. Aber ich gehe schon davon aus, dass Günter Gorenzel diese Telefonnummer haben wird. Man muss sie eben nur anrufen bzw. anwählen.
Gut, hätten wir das geklärt. Was wir auch noch klären möchten, Olli, weil immer wieder auch Kommentare kommen, Zuschriften kommen. Uns gibt es natürlich mittlerweile auch bei YouTube. Es gibt einen eigenen Radiserben, der Löwen-Podcast-Channel bei YouTube, weil sich manche eben auch einfacher tun, das Ganze vielleicht auch über Smart TV dann anzuschauen und uns zu lauschen. Also da werden wir ein bisschen mit bisschen Verzögerung den Podcast natürlich dann auch über YouTube hochladen. Das nochmal der Hinweis, abonniert uns da. Ihr könnt euch da, wie gesagt, Radis Erben genauso anhören, / anschauen. Das ist auch die Möglichkeit über YouTube, weil es viele nicht wissen. Nochmal der Hinweis, abonniert uns da bei YouTube, da macht ihr uns ja auch eine große Freude. Da helft ihr uns, wenn ihr den Channel da quasi abonniert. Das kostet nichts, das ist umsonst. Abonnieren klingt immer so dramatisch, aber das kostet nichts und da muss man sich auch nirgends anmelden. Man kann das einfach, wenn man die App auf dem Smartphone zum Beispiel hat, einfach abonnieren, einfach draufklicken und dann bekommt man immer eine Mitteilung, wenn es denn eine neue Folge gibt. Das also der Hinweis in eigener Sache.
Und das Gute, der Tobi zieht sich dafür nicht immer aus. Also alles gut.
Genau, also wir sind nicht zu sehen, nicht, dass ihr da irgendwie zusammenzuckt. Nee, wir sind da nicht zu sehen. So, es ist nur das Konterfei von Radi zu sehen. Das ist das Wichtigste. So, aber ihr hört eben den Podcast. Genau, das war's mit unserem Ausblick auf das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich habe gar kein Gefühl. Ich kann es nicht sagen, wie das morgen ausgeht, aber der pfeift aus dem letzten Loch.
So schaut es aus. Also ich hoffe, dass wir nicht verlieren. Ich rechne mit einem 1:1 und es wäre allerdings mal dringend notwendig, dass wir wieder mal nach 5 sieglosen Spielen endlich mal wieder ein Heimdrei einfahren.
Kurze Pause und dann gibt es die Höhepunkte noch aus der Pressekonferenz, wie ihr es gewohnt seid.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Löwengebrüll.
Zurück mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast, nun mit den Highlights aus der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim. Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer, er verteidigt seine Transferpolitik.
Ja, servus in die Runde. Ich möchte eingangs noch einmal auf einige Themen eingehen, die in dieser Woche in der Öffentlichkeit und in den Medien präsent waren, um ja Ihnen nähere Informationen zu geben, aber vor allen Dingen der Öffentlichkeit und auf direktem Wege unseren Fans. Erste Personalie, Tim Linsbichler. Tim wurde im Sommer bei 1860 verpflichtet als NLZ-Spieler, den wir hier aufbauen wollen. So wie es die Identität von 1860 ist, vielen jungen Spielern aus dem eigenen Haus die Chance zu geben. Und wir haben weder in der U17, U19 noch U21 einen klassischen Stoßstürmer. Das liegt jetzt sicherlich auch daran, und jetzt könnten wir eine halbe Stunde und Michael Köllner als Trainer, der 10 Jahre in der Nachwuchs- oder 15 Jahre in der Nachwuchsförderung vom DFB gearbeitet hat, sicherlich auch daran, dass klassische Stoßstürmer in den letzten 10 Jahren kaum ausgebildet wurden. Und deswegen haben wir auf einen Spieler aus einem externen NLZ aus Hoffenheim auf der Stoßstürmerpersonalie zugegriffen. Wir haben uns im Vorfeld natürlich eingehend in Hoffenheim über den Gesundheitszustand erkundigt von Tim. Und er hat dort 2 grundsolide, stabile Saisonen gespielt. Wir wussten natürlich, dass er seit März, wie alle anderen U19-Spieler, keinen Rhythmus hatte und sehr spät erst in der Vorbereitungsperiode bei uns eingestiegen ist. Es war dann so, dass er sich in den ersten Wochen hier sehr gut präsentiert hat, Michael Köllner ihn bereits gegen Zwickau in den Kader nehmen wollte und dann ist leider diese Adduktorenverletzung passiert, eine komplexe Adduktorenverletzung, wo wir jetzt sehr vorsichtig mit dem Jungen in diesem Alter umgehen, damit hier langfristig keine Problematik entsteht. So viel einmal zu Tim Linsbichler. Nun zu Martin Pusic. Auch bei Martin hat es ein ganz ein klares Anforderungsprofil gegeben im Sommer, das sportlich und vor allen Dingen menschlich, charakterlich hundertprozentig bei uns in die Mannschaftsstruktur passt und in die Offensivstruktur, in die gegebene Offensivstruktur passt. Martin wurde uns bereits vor knapp 3 Jahren, als er noch in Skandinavien seine beste Zeit hatte, angeboten. Und zur damaligen Zeit war es unmöglich, Martin für uns diese Forderungen, die da im Raum gestanden sind, ganz einfach Gehaltszahlungen und Ablöseforderungen zu erfüllen, wie er da noch in Skandinavien gespielt hat. Heuer im Sommer, durch den Konkurs von Mattersburg, erster österreichischer Bundesligist, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, auf Martin wieder zurückzukommen. Wir haben uns natürlich auch in Mattersburg erkundigt, nicht nur über Spielerprofil Martin Pusic, sondern auch ganz einfach über den Menschen Martin Pusic. Und nun zu den aktuellen Ereignissen dieser Woche oder der vergangenen 7 Tage. Martin hat mich dann genau vor einer Woche informiert, er sieht sich aus privaten Gründen nicht in der Lage, momentan Fußball zu spielen. Wir sind dann übers Wochenende sehr sensibel mit dieser Situation umgegangen, weil wir auch zu diesem Zeitpunkt Themen, wie zum Beispiel Depressionen im Sport, massive private Probleme nicht ausschließen konnten. Wir haben dann Anfang der Woche einen Gesprächstermin vereinbart. Martin hat mir dann wieder klar vermittelt, er kann momentan aus einer sehr belastenden privaten Situation heraus sich nicht auf Fußball konzentrieren. Und dann war uns sofort klar, wir müssen Fakten schaffen. Und die zu diesem Zeitpunkt beste Lösung für 1860 suchen, und das war eine sofortige Vertragsauflösung unter Einstellung aller Gehaltszahlungen und auch mit einer Transferklausel, weil wir haben alle schon im Fußball die verrücktesten Dinge erlebt in den letzten Jahren. Zu den Gerüchten um Martin Pusic, und den Spekulationen, ja, haben wir keine weiteren Informationen, keinerlei Kenntnisstand und werden uns auch an diesen ganz einfach Gerüchten nicht beteiligen. Am Ende des Tages, sage ich, kann man Martin Busic, seiner Frau, der gesamten Familie Martin Busic nur ganz einfach wirklich das Beste wünschen, dass sie die offensichtlich sehr belastende private Situation, die Martin jetzt veranlasst hat, ja, und in die Situation bringt, dass er nicht momentan sich auf Fußball konzentrieren kann, dass er diese Situation als Familie und als Mensch so gut wie möglich meistert.
Nun ist das Casting für den Pusic-Nachfolger eröffnet.
Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Wir müssen den Blick nach vorne richten. Wir müssen jetzt natürlich Ersatz für Martin Pusic suchen. Wir haben dazu die Mittel zur Verfügung aus dem Gehalt von Martin Pusic. Allgemein zum Spieleretat ist zu sagen, wir sind in den Planungen schon weitaus weiter generell als in den letzten Jahren. Das liegt an der starken Gemeinschaft 1860 und an der guten Zusammenarbeit momentan zwischen den Gesellschaftern, dass wir hier in den Planungsmechanismen auf den Spieleretat für die nächste Spielzeit betreffend schon viel, viel weiter sind. Wir haben hier noch eine geringe Schwankungsbreite drinnen, weil wir nicht genau wissen, wie im Sommer bis im Sommer 21 sich die Pandemielage entwickelt. Und der Spieleretat, der in der jetzigen Spielzeit zur Verfügung steht, ist exakt der gleiche Spieleretat wie in der vergangenen Spielzeit. Und im Ligavergleich ordne ich diesen im Mitteldrittel ein. Wie funktioniert nun die Suche nach dem Ersatz von Martin Pusic? Wir haben jetzt eine Liste erstellt, aufbauend auf diese Liste eine Shortliste, haben Kontakte zu Spielern, zu Vereinen, und werden jetzt im Winter ist die Marktsituation natürlich, die Transfersituation eine begrenzte, aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier die passende Lösung finden werden. Denn wer hat zum Beispiel vor 4 Monaten an einen Richie Neudecker gedacht? Und ich glaube, dass Richie momentan auf einem sehr, sehr guten Weg ist, sehr viel Verantwortung übernimmt am Spielfeld und auch außerhalb des Spielfeldes. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch hier jetzt für Martin Pusic dann die richtige Ersatzlösung finden werden.
Personell sieht es derzeit nicht besonders rosig aus für das Team von Michael Köllner.
Wir haben 2 Verletzte in der Woche leider zu beklagen. Das heißt, Johan Cajo hat sich am Dienstag im Training an der Hüfte verletzt und wird für die englische Woche ausfallen. Ahana Agbobo hat sich am Sprunggelenk verletzt und wird bis dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Also im Dezember wird also 3 Wochen ausfallen. Ansonsten konnten in der Woche alle Spieler trainieren. Tim Linsbicker hat gerade Günter Gorenzel schon, ist auf Tim schon eingegangen, der konnte jetzt in der Woche sein Programm steigern. Und wir hoffen, dass es jetzt auch kontinuierlich weiter vorangeht mit ihm. Ansonsten, wie gesagt, stehen uns für morgen für das Spiel Dennis Dressel mit der zweiten Spielsperre, beziehungsweise zweite Spieltagsperre mit seiner roten Karte, seine letzte, nicht zur Verfügung. Genauso Daniel Wein, der sich in Köln seine 5. gelbe Karte abgeholt hat.
Der Coach ist immer noch genervt von der Niederlage bei Viktoria Köln.
Und zu Martin Pusic ist auch, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche es auch Martin an der Stelle nochmal, dass alles privat sich hoffentlich dann wieder so fügt, wieder, dass er zwar seine Karriereende hat er ja bekannt gegeben, aber dass er trotzdem für ihn privat ist, alles wieder in eine gute Richtung wieder verläuft. Und aktuelle Phase, also wie gesagt, das Köln-Spiel nervt, deswegen nervt es, nicht weil wir verloren haben, sondern das gehört zum Sport dazu, dass man Spiele verliert. Genauso wenn man Spiele gewinnt, nervt deswegen, weil man einfach das Spiel gewinnen müssen. So wie wir die ersten 30 Minuten gespielt haben, mit vielen Chancen müssen wir das Spiel gewinnen. Von dem her sind solche Niederlagen natürlich besonders hart und treffen einen dann besonders. Aber die Mannschaft hat am Dienstag und Mittwoch in der Woche richtig gut trainiert. Wir haben richtig Gas gegeben, damit wir uns jetzt auch für die englische Woche nochmal gut rüsten. Und haben gestern dann vom Tempo sind wir gestern völlig rausgegangen und haben heute nochmal ein kurzes Abschlusstraining nochmal hinbekommen, dass wir morgen mit frischen Beinen und am Ende unterwegs sind.
Die Ups and Downs, die sind ganz normal für Michael Köllner in der 3. Liga.
Ich glaube, dass, wenn man jetzt so die bisherige Saison anschaut, natürlich das die letzten Wochen sicherlich ärgerlich sind, oder kann man noch andere Begriffe enttäuschen sein, keine Ahnung, was man jetzt für Begriffe nimmt, nach dem Superstart, dass wir jetzt dann in den letzten Wochen eigentlich wenig gepunktet haben, und von dem her, für den einen oder anderen dann sicherlich das enttäuschend war. Ich glaube, für Saison ist ein Auf und Ab ein bisschen eine Normalität. Ich glaube, für die dritte Liga ist ein Auf und Ab eine Normalität. Ich glaube, wichtig ist, dass du trotzdem am Ende deine Dinge gut erledigst. Und für mich ist immer so ein Thema immer wichtig. Am Ende kommt alles, der Ursprung liegt in der Arbeit. Und wenn du einfach Tag für Tag gut arbeitest, das haben wir die Woche. Leider können sie jetzt eigentlich keinen Eindruck verschaffen, A, wie Spieler, in welcher Form der Spieler sind im Training, B, wie unter der Woche trainiert wird, in welcher Intensität. Es ist leider ein bisschen schwierig jetzt in der Pandemie, dass man das immer nur erzählen kann und man sich als Journalist oder als Fan sich keinen Eindruck davon verschaffen kann, indem man selber zuschaut. Aber wie gesagt, geht es am Ende über Arbeit. Arbeit wird irgendwann, führt dann zur Entwicklung. Entwicklung wird irgendwann zu Leistung führen. Und Leistung wird irgendwann auch zu guten Ergebnissen führen. Und an dem Prozess, in dem stecken wir. Wie gesagt, wir können uns für den ersten 30 Minuten grundsätzlich punktemäßig nichts kaufen in Köln. Das ist mir auch klar, dass 30 Minuten nicht reichen. Ich glaube, dass wir aber an den 30 Minuten uns weiterhin orientieren sollten und auch werden, damit wir morgen dann wieder ein gutes Spiel gegen Mannheim und sicherlich auch gute Ergebnisse am Ende dann wieder hinbekommen. Mir ist, wie gesagt, schon bewusst, dass, wie gesagt, eine Erwartungshaltung entstanden ist und dass du natürlich am Ende immer wissen musst, dass die Dinge einfach auch schnell funktionieren müssen. Und es geht bei Neuzugängen los, dass Dinge schnell funktionieren müssen, genauso auch über Art und Weise, wie du Fußball spielst und wie du vorankommst. Aber wie gesagt, es macht jetzt wenig Sinn, großartig nach hinten zu blicken, zu schauen, wo haben wir Punkte verloren. Warum haben wir die jetzt verloren, sondern das werden wahrscheinlich auch alle anderen 19 Mannschaften machen. Also ich glaube, egal welche Mannschaft du jetzt nimmst, wenn du jetzt beim nächsten Gegner bist, die werden sich auch ärgern, dass sie in Meppen verloren haben, weil mit der richtig guten zweiten Halbzeit und dass sie am Ende trotzdem dann am Ende verloren haben. Und genauso wirst du jedes Spiel am Ende kannst du auf dem Seziertisch auseinandernehmen und wirst dann immer dann Gründe finden, ja, da hast du glücklich gewonnen, weil das darf man auch nicht vergessen, aber ja, da hätte man einen Punkt mitnehmen müssen, da waren wir richtig gut, da hätte man gewinnen müssen, am Ende bringt es nichts, am Ende geht es nur darum, wie gesagt, dich auf das nächste Spiel zu konzentrieren und gegen Mannheim eine gute Formation zu wählen. Für Daniel Wein wird Dennis Erdmann spielen, wenn die Frage dann schon bei euch dann kommen sollte, und ansonsten, wie gesagt, sind soweit alle Leute gut in Schuss. Also wir haben das Spiel jetzt in Köln, was das betrifft, gut überstanden. Kleinere Blessuren jetzt bei Stefan Sauger, bei Quirin Moll haben wir jetzt in der Woche gut kompensiert, beziehungsweise jetzt hat nur Stefan Sauger am Dienstag daran gehindert, am Training teilzunehmen, war dann am Mittwoch wieder voll im Training. Und ansonsten, wie gesagt, sind wir gut durch die Woche gekommen und hoffen natürlich auch, dass wir jetzt am Wochenende bei einem wieder wichtigen Spiel, also ich werde zu wieder fragen, ist es ein wichtiges Spiel? Ihr werdet schreiben, das ist das bedeutendste Spiel für 60 München, wahrscheinlich in der Historie dieses Vereins. Ich werde dagegen halten, ist es nicht. Ist es deswegen nicht? Also wir haben jetzt 14 Spiele gespielt. Wir haben nur nicht einmal, auch wenn die drei Spiele jetzt in der englischen Woche rum sind, haben wir nicht einmal die Vorrunde gespielt. Und da sind immer noch zwei Spiele der Vorrunde. Und wie gesagt, sicherlich sind es drei wichtige Spiele, keine Frage, aber die werden nicht über den Verein entscheiden, die werden nicht über die Saison entscheiden, also da wird jetzt dann, aber wir wissen, wir sind uns auch über die Bedeutung dieses Spiels schon bewusst, dass es wieder darum geht, in die Erfolgsspur zurückzukehren, dass es wieder darum geht, drei Punkte zu holen, dass es wieder darum geht, dass wir am Ende wieder uns auch für gute Leistungen oder für gute Phasen des Spiels am Ende auch belohnen müssen. Und wie gesagt, da geht es darum, Führungen besser auszubauen, nicht zu verwalten, ist ein falsches Wort, sondern Führungen am Ende auszubauen. Es geht darum, wieder mal in erster Linie mal in Führung zu gehen, all diese Themen, Spiele anzunehmen, so wie sie sind. Und jetzt auch in der englischen Woche, drei Spiele in sechs Tagen, ist nochmal herausfordernd, vor der kurzen Unterbrechung vor Weihnachten, weil Winterpause ist es eher nicht, weil wir unterbrechen dann für sechs Tage das Training und werden am 27. wieder mit dem Training einsteigen. Also es ist eine ganz kurze Unterbrechung und von dem her, glaube ich, ist wichtig, dass wir jetzt in den nächsten drei Spielen und vor allem, dass wir uns in erster Linie mal auf morgen konzentrieren, dass wir morgen Mannheim ernst nehmen, eine richtig starke Mannschaft. Das war sie letztes Jahr schon.
Kurze Pause und dann sehen wir mal, wer denn auf der Bank sitzen wird beim TSV 1860.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind wieder da mit den Höhepunkten aus der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim. Die Löwen, sie werden mit der jüngsten Bank aller Zeiten antreten, aber ohne Niki Lang.
Braucht ein bisschen mehr Sicherheit in seinen Abläufen, aber ansonsten bin ich froh, dass jetzt auch die Verletzung jetzt super gut verheilt ist, dass er extrem schnell gelaufen ist und dass er jetzt auch vor allem in dem Jahr jetzt nochmal volles Wettkampftraining hat, jetzt seit einer Woche bei jeder 11 gegen 11 Form im Training oder bei jeder Spielform jetzt voll an Bord ist und wird für den Kader nicht reichen. Ja, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er dann im Laufe der nächsten Tage dann am Ende wieder bei 100% ankommt.
Mich würde trotzdem interessieren, Herr Kölner, wie sieht die Auswechselbank aus bei 60? Weil so kommen ja Spieler auf die Bank, die möglicherweise noch nie im Kader waren.
Ja, ich glaube jetzt nicht. Also kann vielleicht maximal eintreffen. Also wir haben jetzt mit Maxim Gressler einen Spieler, der jetzt schon ein paar Mal dabei war. Marco Mannhardt war schon ein paar Mal dabei, wenn sie die Jüngeren nimmt. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht unterschätzen. Wir haben jetzt mit Leon Glasen einen Spieler auf der Bank, der jetzt schon ein erfahrener Spieler ist, jetzt in Anführungsstrichen, der zumindest weiß, wie die Dinge funktionieren. Mit Sammy Bölke haben wir einen Spieler auf der Bank, der in der Innenverteidigung am Ende die Themen regeln kann. Und dann wird sicherlich der ein oder andere Spieler noch reinkommen. Matt Jürgens war jetzt ein paar Mal dabei, der die Woche Geburtstag gehabt hat. Also der hat sicherlich auch in einer Hochphase ist aufgrund von seinem Geburtstag gestern. Also wie gesagt, wird eine junge Bank sein, aber wie gesagt, die Jungs trainieren gut und ich glaube, da habe ich jetzt kein Problem, egal wer am Wochenende dann am Ende auch von der Bank zum Einsatz kommt, dass der in seinem Mann steht, weil die auch unter der Woche im Training gut dagegen halten und das war die Woche auch wichtig. Also wenn wir dann schon so ein paar taktische Sachen trainiert, da war es auch wichtig, dass die Mannschaft die jetzt halt praktisch so ein AB-11 bietet, dass die einfach gut dagegen halten und das war die Woche so und von dem her bin ich froh, dass wir jetzt auch uns das Verletzungspech jetzt nicht so weit beutelt, dass einmal eine Kontaktverletzung, so wie bei Hanna Akpobo, das natürlich schlimm ist, weil jetzt hat er sich gerade mit seiner Handverletzung der da auskuriert und jetzt geht ein Schlag ins Sprunggelenk rein oder ein Tritt ins Sprunggelenk rein, aber das sieht man natürlich auch, es ist Power im Training, es ist Feuer im Training. Auch zum Ende des Jahres. Wir haben jetzt doch schon über 100 Trainingseinheiten hinter uns. Und trotzdem ist noch richtig Feuer drin und das war am Dienstag und Mittwoch richtig gut, so wie die Spieler sich auch präsentiert haben. Auch, dass sie das Köln-Spiel jetzt wegstecken müssen, das müssen wir alle, damit wir den Blick wieder auf Mannheim kriegen. Und von dem her, wie gesagt, war es gut, dass wir die Woche einfach so intensiv und auch so hart trainiert haben, damit wir dann am Samstag auch in einer guten Verfassung sind.
Ja, und dann war ja noch die Sache mit den 21 Punkten.
Die Tabelle ist ein Bild, das du dir außer Kraft setzen kannst. Also ist kein Wunschkonzert. Also auch wenn manche sagen, ja, wir könnten jetzt halt 6 Punkte mehr und dann wären wir Erster, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber ihr werdet lachen, ich weiß es nicht einmal. Wenn einer so 500.000 Euro frage, welchen Platz hat 60, dann würde ich nicht unbedingt wissen, ich weiß es nicht ganz genau. Sind wir 8er, sind wir 7er, das interessiert mich auch nicht. Mich interessiert es auch nicht so ungefähr, was jetzt da los ist, sondern mich interessiert unsere eigene Mannschaft. Mich interessiert unsere eigene Mannschaft, weil wir unter der Woche im Training unterwegs sind. Mich interessieren meine eigenen Spieler. Was müssen wir mit den Spielern machen, damit die einfach am Samstag stabil unterwegs sind und die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wir gewinnen. Und da musst du dich taktisch vorbereiten, da musst du dich vor allem auch mental vorbereiten. Da musst du im Fitnessbereich schauen, dass du eine gute Balance jetzt hältst zum Ende des Jahres, dass du nicht überpacest auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht zu wenig machst und nur mehr so in einem gefüllten Regenerationsmodus unterwegs bist, sondern dass du eine gute Balance hast, dass wir am Ende morgen, so wie die letzten Wochen einfach auch, läuferisch unterwegs sind, dass wir ein gutes Spiel auf den Platz bringen, spritzig sind, das wird morgen darauf ankommen. Und ob es das wir jetzt dann gefüllt Vierter werden, gefüllt Dritter oder ob Mannheim, das ist für mich völligen Scheiß, also wirklich, das ist völliger Blödsinn. Weil die Tabelle liefert dir das Bild, am Ende haben wir 21 Punkte, das weiß ich schon, weil die Punkte soll ich schon mit. Und wir haben 21 Punkte erzielt. Ob wir jetzt da das 8 zu wenig sind, 5 zu viel sind, keine Ahnung. Ich bin froh, dass wir 21 haben, weil Wenn man andere Mannschaften anschaut und dann sieht man die Enge der Tabelle, hätten wir 5 weniger, dann würden wir hier ganz anders hier sitzen, dann würden wir keine normale Laune haben, sondern gute Laune ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt aufgrund der Entwicklung der letzten Tage, weil mich belastet das auch, was mit Martin Pusic passiert, ohne genaue Kenntnis zu haben, sondern belastet es einfach, wenn ein Mensch in Nöte kommt und wenn ein Mensch Schwierigkeiten hat, das belastet mich, weil es ein Spieler aus meiner Mannschaft mittlerweile war, aber ich habe trotzdem die Verbundenheit zu Martin. Und genauso auch zu Spielern, die jetzt verletzt sind bei uns oder die jetzt am Wochenende nicht spielen können. Und deswegen, wie gesagt, beschäftigen mich solche Themen nicht. Was wäre wenn? Ich traue auch keinen Punkt hinterher, auch gegen Uerdingen nicht und sonstiges. So, oh, da hätte man noch gewinnen müssen. Und das so, wir haben jetzt 21 Punkte aus Punkt, Komma, Punkt, Strich, Ausrufezeichen. Kein Fragezeichen, sondern 21 Punkte und morgen geht es um die nächsten 3 Punkte. Und ich hätte morgen gern 24 Punkte. Aber das hätte mein Kollege aus Mannheim wahrscheinlich auch. Der hätte auch wahrscheinlich morgen, ich glaube, die haben einen Punkt weniger wie wir. Und ich glaube, die hätten dann auch gern 23. Und wie gesagt, und das ist das Entscheidende. Und jetzt, dass man jetzt sagt, ja, wir können in der Tabelle ganz woanders hin. Deswegen kriege ich doch auch nicht den Tabellenplatz, was ich gerne haben möchte. Sondern die Fakten sind, wir haben jetzt 21 Punkte. Morgen geht es gegen Mannheim, gegen eine richtig starke Mannschaft, um die nächsten 3 Punkte. Und ich hoffe, dass wir morgen am Ende unseren Fans und uns selber und unserer Mannschaft 3 Punkte bescheren können.
Und der Kollege Olli, der korrigierte Kölner dann und Kölner nahm es mit Humor.
Herr Kölner, ich muss Sie leider korrigieren. Sie haben nur 20 Punkte.
Dann haben wir schon. Das war das der 21. Punkt, Entschuldigung, den ich dachte, ich in Köln am Schluss liegen gelassen. So deswegen haben wir 21, genau. 20 Punkte.
Die Frage ist von mir, Sie haben jetzt die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Es war zu lesen, die erste Krise von Kölner. Wie nehmen Sie selber wahr? Oder beziehungsweise, wie ist das Stimmungsbild bei Ihrer Mannschaft? Wie hat sich das Stimmungsbild verändert in den letzten Wochen bei Ihrer Mannschaft?
Also ich glaube schon, dass man am Dienstag schon der Mannschaft angemerkt hat, dass sie einfach unzufrieden war, enttäuscht war, dass wir nicht in Köln gewonnen haben und nicht dann zumindest den 21. Punkt geholt haben. Sondern, dass das dabei ist. Also das ist klar, aber das hat sich dann relativ schnell wieder, weil am Ende muss man trotzdem den Kopf wieder nach vorne richten und muss den Blick nach vorne richten. Und da geht es einfach darum, dass du im Training einfach wieder dich so in die Verfassung bringen musst, dass du am Ende dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hast und dass du gegen im nächsten Spiel gewinnst. Und ich glaube, dass es mental momentan der Mannschaft nicht so viel ausmacht. Also ich glaube, dass wir schon auch einfach auch die richtige Erwartungshaltung an den Tag gelegt haben vor der Saison, dass wir gewusst haben, das wird keine einfache Saison für uns. Trotz der super Vorbereitung, trotz des guten Starts am Ende, weiß natürlich auch alte Spieler, erfahrene Spieler, dass es auch Höhen und Tiefen in der Saison gibt und dass es auch mal Tiefen gibt, da musst du mal durch. Ich sehe jetzt auch da keine Krise. Also auch wenn man 5 Spiele mal nicht gewinnt, das ist klar, das ist im Profisport jetzt auch nicht toll, weil am Ende du immer liefern musst, du immer gewinnen musst, wenn du immer punkten musst und Leistung zeigen musst, das ist uns auch klar. Aber ich sehe jetzt keine Krise. Ich finde, dass es einfach eine Normalität ist, auch mit mir als Trainer, dass so eine Phase mal kommt. Also ich bin erleichtert, dass wir die Phase letztes Jahr nicht gehabt haben. Weil stellen Sie sich vor, wir hätten letztes Jahr im November, Dezember zum gleichen Zeitpunkt 5 Spiele nicht gewonnen. Ich glaube, da hätten wir uns dann mit anderen Themen letztes Jahr beschäftigt. Und von dem her, glaube ich, geht es am Ende immer darum, Lösungen zu finden, dass wir morgen gewinnen können. Und natürlich nervt mich das auch, keine Frage. Ich bin auch ein Mensch, der ungern oder der lieben gern gewinnt und der unter der Woche eigentlich alles dafür tut, dass wir am Wochenende eine Siegchance haben. Und das nervt es auch, dass wir so ein Spiel jetzt wie gegen Köln, dass wir das einfach dann verlieren noch. Das nervt mich, aber am Ende, wie gesagt, geht es trotzdem wieder darum, den Blick nach vorne zu richten, Lösungen zu finden, dass wir am Samstag mit der Truppe, die morgen auf dem Platz steht, dass sie einfach auch griffig ist, dass sie einen guten Fußball spielen kann und dass sie am Ende auch einen erfolgreichen Fußball spielt. Und ich glaube, geht das momentan ein bisschen abhanden. Wir spielen richtig gut in manchen Phasen, aber das ist nicht momentan nicht erfolgsbringend und Erfolge kannst du einfahren, wenn du einfach deinen eigenen Strafraum gut verteidigst und wenn du im gegnerischen Strafraum einfach auch gefährlicher bist. Und das geht uns momentan ein bisschen abhanden. So, wir haben in Köln im gegnerischen Strafraum zu viel liegen gelassen in den ersten 30 Minuten. Da muss es 3-0 stehen. Und haben im eigenen Strafraum in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine einzige Möglichkeit. Also ich nehme jetzt mal den Fernschuss, den Hiller gut raus und nicht einmal dazu. Zum eine einzige Chance zugelassen und die war, glaube ich, nicht einmal im 16er, die war am 16er. Und auf einmal geht es in die Halbzeit mit 1-1. Und das war ist ärgerlich, aber jetzt da einen Druck aufzubauen und die Mannschaft jetzt da, was weiß ich, an die Wand zu stellen und sagen, was soll jetzt das, also Druck erzeugt, glaube ich, nicht unbedingt ein besseres Ergebnis, sondern ich glaube, geht einfach darum, immer der Mannschaft schon bestimmte Sachen mal aufzuzeigen. Das war, glaube ich, am Dienstag wichtig, dass wir schon der Mannschaft mal Dinge aufgezeigt haben, wo am Ende es Situationen gibt, wo Spiele kippen können. Und das ist nicht, wenn der Letzte am Schluss einen Fehler macht, sondern es passiert manchmal schon Minuten davor. Das sind einfach Spiele auch von der Psychologie her, einfach eine Wende kriegen, wenn man den Gegner zurück ins Spiel holt. Und wir haben einfach Köln zurück ins Spiel geholt, das haben wir selber gemacht, das hat nicht Köln gemacht. Und an dem geht es einfach zu arbeiten und brauchst du einfach eine ausgewogene Statik im Spiel, und die haben wir momentan manchmal nicht, sind wir dann so ein bisschen zu hektisch werden in manchen Momenten, manchmal vielleicht ein bisschen zu passiv werden, also diese Balance haben wir momentan nicht, aber das ist Fußball, und da werden wir, wie gesagt, haben wir die Woche gut gearbeitet, und ich hoffe, dass wir heute mal ein gutes Abschlusssehen hinbekommen, damit wir mal das morgen auch dann gut ins Spiel reinbringen.
Im Vergleich zum letzten Jahr steht derselbe Etat zur Verfügung, aber der Kader ist wesentlich dünner geworden, Gorenzels Erklärungsversuche.
Wir haben den gesamten Etat im Sommer und Anführungszeichen so angelegt, dass wir mit dem Sommer, wie gesagt, so geplant haben. Es gibt keine Reserven jetzt im Winter, und wir haben ganz bewusst gewisse Impulse im Sommer dann gesetzt. Wir haben erst sehr spät dann auch die Möglichkeit bekommen, noch einmal am Transfermarkt zu reagieren, durch das weitere Engagement ganz einfach unseres Hauptsponsors der Bayerischen. Und haben halt dann uns mit Michael Köllner entschieden, zu diesem Zeitpunkt dann neue Impulse zu setzen, und haben halt dann noch einmal die Spieler geholt, mit Richie Neudecker, mit Stefan Salga, Erik Thalig war ja vorher schon ganz einfach verpflichtet, und mit Busic und mit dem jungen Tim Linsbichler.
Und das Risiko 1860 muss sich an den finanziellen Rahmen halten.
Man muss sich halt an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren und muss mit diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurechtkommen. Und das war uns von Anfang an klar. Für mich ist wichtig, dass man die ganz einfach im Liga-Vergleich ganz einfach richtig einordnet. Da befinden wir uns im Mitteldrittel von den Etathöhen, und wir versuchen aus diesen Rahmenbedingungen, wie gesagt, das Beste herauszuholen. Und deswegen haben wir jetzt im Winter, wie ich es ja schon eingangs gesagt habe, die Mittel von Martin Busic zur Verfügung, und werden jetzt hier versuchen, einen Ersatz für Martin ganz einfach zu finden, was am Wintertransfermarkt machbar und umsetzbar ist.
Viel einzunehmen gibt es in Sachen TV-Gelder für die dritte Liga nicht. Gorenzel äußert sich zum TV-Vertrag mit den DFL-Clubs und die Folgen für die dritte Liga.
Nee, ich glaube, und ich möchte mich da gerne an die Diskussion anschließen, die ja Manni Schwabl jetzt wieder losgetreten hat, dass man sich schon im deutschen Fußball überlegen muss, was will man mit der dritten Liga. Die dritte Liga wurde ursprünglich als Ausbildungsliga konzipiert. Und die Frage ist, ob wir jetzt nicht aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge uns die letzten Jahre immer weiter von dem eigentlichen Aspekt der Ausbildungsliga entfernt haben. Wir bei 60, wie gesagt, wir versuchen das wirklich zu leben, auch aufgrund der Rahmenbedingungen ist es bei uns ganz klar vorgegeben. Aber ich glaube, dass man generell die Entscheidung treffen muss, was will man mit der dritten Liga, und dann muss natürlich der Einsatz von jungen Spielern ganz einfach aus meiner Sicht noch stärker gefördert werden. Da hat es jetzt eine leichte Kurskorrektur gegeben, aber ich glaube, dass man das noch ganz einfach stärker in den Vordergrund rücken muss. Die Förderung von jungen Spielern, gerade Spieler, kann ich gerne das Beispiel wiederholen von Dennis Dressel, der halt ganz einfach eine Extrarunde gebraucht hat und ein, zwei Jahre später sich durchsetzt. Es gibt Spieler, die starten mit 18, 19 durch, das sind die potenziellen nächsten A-Nationalteam-Spieler. Es gibt Spieler, die brauchen zwei, drei Jahre länger, und ich glaube, dass für diese Spieler die dritte Liga Gold wert ist. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie man das zukünftig konzipiert und aufstellt, und ob es dann nicht für den deutschen Fußball natürlich dann auch Sinn macht, ganz einfach verstärkt dann Mittel für die dritte Liga, aber in Verbindung für junge Spieler zur Verfügung stellt. Das ist meine Ausrichtung, und ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll, wieder mehr zu diesem Ausbildungsaspekt in der dritten Liga zurückzukommen und das natürlich dann auch wirtschaftlich dahingehend zu konzipieren.
Ja, gibt es jetzt mehr Geld fürs nächste Jahr oder nicht?
In der dritten Liga, nein.
Das war's von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Wir sind dann nach der Partie gegen Waldhof Mannheim wieder für euch da. Bis dann. Servus.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.